Auf einem Baum ein Kuckuck. Simsalabim bamba salatub salabim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß.
Wenn ich heute zu Ihnen über Parasiten spreche, dann muss man gleich mal feststellen, dass man, das war das Erste, was ich entdeckt habe bei meiner Untersuchung, muss man als Erstes feststellen, dass das, was man heute unter Parasiten versteht, eine ganz, ganz neue Auffassung dieses Begriffs ist. Unsere, wenn ich jetzt mal von uns sprechen darf, unsere Ahnen sind nämlich so alt wie das Abendland. Und in dieser langen Zeit hat sich da einiges geändert, in dem, was wir dargestellt haben. Sitos ist altgriechisch und heißt Getreide, heiliges Getreide, Brot, Speise. Para heißt an der Seite einer Person. Wörtlich ist also ein Parasitos einer neben, mit oder bei einem anderen Essender. Kein Mensch hätte damals an eine Zecke, einen Kuckuck, einen Bandwurm, an eine Mistel, eine Sommerwurz, einen Schimmelpilz, an ein Tier oder eine Pflanze, an einen Bettler, einen Bonzen, an einen reichen Müßiggänger gedacht. Das Wort bezeichnete im antiken Griechenland einen hochgeachteten religiösen Beamten. Keinen Beamten mit Pensionsberechtigung, wohlgemerkt, sondern nur einen von der Gemeinde gewählten Beamten auf Zeit. Uns umlag die Auswahl des Getreides, des Brotes, der Speise für das kultische Opfermahl. Natürlich kam dabei nur das Beste vom Besten in Betracht. Polemon schreibt über Parasiten: Der Name Parasit ist jetzt ehrenrührig, aber bei den Alten finden wir ihn als etwas Heiliges, entsprechend dem Opfergenossen. Um uns unser schweres Amt zu erleichtern, hat man uns entschädigt. So bestimmte eine Säule im Tempel der Dioskuren, dass wir jeweils ein Drittel von den zwei großen Ochsen bekommen sollten, die Castor und Pollux geopfert wurden. War die Speise zur Hand, dann schritt man zur Götterbewirtung, zu den Theoxenia. Eine Tafel wurde gedeckt und da die Alten im Liegen speisten, ein Lager aus weichen Kissen bereitet. Dann wurde der Gott zu Gast geladen. Dabei durften wir als Tischgenossen nicht fehlen. Der Priester allein genügte seltsamerweise nicht. Der Ritus des Parasiten stammte nämlich aus jenen sagenumwobenen Zeiten, als der Glaube an den Kommunionscharakter des Speiseopfers noch lebendig war. Bei den Privatopfern ergab sich die Unio Mystica zwischen Gott und Mensch ganz von selbst dadurch, dass die Bürger, die das Opfer darbrachten, selbst vom Opferfleisch aßen. Dagegen mussten bei den öffentlichen Opfern im Namen der Gemeinde Vertreter derselben teilnehmen. Und diese Volksvertreter waren wir. Wir schmausten stellvertretend für die Gemeinde, um dem Gott Gesellschaft zu leisten. Das sind sozusagen die mythischen Zeiten unserer uralten Herkunft. Aber wie wir nun in die Komödie gerieten, weil das ist dann das Nächste gewesen, dass wir plötzlich wie durch eine Fallklappe auf die griechische Komödienbühne fielen, ist leider ungeklärt geblieben. Ich als Parasitenforscher, als Forscher unserer Ahnen, habe dazu natürlich eine Theorie. Und zwar gab es im Zentrum der damaligen Weltmacht in Athen das Stadthaus, das Prytaneion. Das war praktisch, ja, wie jetzt in Berlin, Bundeskanzleramt, weiß nicht. Ja, also groß ist das Machtzentrum, das Weiße Haus der Antike. Und in diesem Zentrum der Macht, da brannte immer der Staatsherd. Das Prytaneion war der Sitz der höchsten Beamten, die vornehmste Stätte staatlicher Repräsentation. Seit Solon hat die Britannen, die Abgeordneten der ersten abendländischen Demokratie, das gesetzliche Recht am Gemeindetisch zu speisen. Täglich brachten sie der Hestia, der Göttin des Herdes und Heimes, wichtige Opfer. Und ständig fanden Mahlzeiten statt. Männer, die sich um den Staat besonders verdient gemacht hatten, zum Beispiel durch einen sportlichen Sieg bei den panhellenischen Festspielen oder aber auch durch die Ermordung eines Tyrannen, erhielten hier lebenslänglich kostenlos Speis und Trank, eine Ehre, die sich auf würdige Nachkommen auch vererbte. Und was sie da taten, hieß Parasitäen, parasitieren. Hier tafelten die Botschafter, die sehr vornehmen Ehrengäste. Hierher wurde man geladen von den höchsten Funktionären. War das Britanneion das Tor, durch das wir ins Licht der Geschichte traten? Eines steht jedenfalls fest. Wir waren in der gesamten Antike immer Menschen. Niemand hätte gedacht, hätte uns irgendwie als ein Tier abqualifiziert. Niemand hatte Angst vor uns. Wir waren nie Todfeind, Teufel. Wir waren nichts zum Vernichtendes. Wir waren nichts zu fürchten. Wir waren etwas zum Lachen. Und tatsächlich bevölkerten wir dann etwa ab 300 vor Christus die Komödie, wo wir dann ja in ganzen Chören auftraten und zum Beispiel dann das Haus unseres Wirtes und Gönners oft durch die Küche betraten, ja, um schon mal zu gucken, was es da gab. Und natürlich muss man sich fragen, warum? Warum sind wir heute doch so ein etwas, würde ich sagen, nicht besonders angesehenes Geschlecht? Und warum hat man damals doch mit einem gewissen Verständnis, ja fast liebevoll, also auf unsere Arbeit, würde ich jetzt fast mal sagen, reagiert? Das lag nun mal an der antiken Arbeitsmoral. Die antike Arbeitsmoral hat sich nämlich doch sehr stark von der heutigen unterschieden. Und es gab damals niemanden, der gerufen hätte, na, jetzt geh doch mal arbeiten. Er wäre für verrückt erklärt worden. Denn schon der sagenhafte griechische Gesetzgeber Lykurg, einer der sieben Weisen, hatte den Bürgern jede Arbeit schlichtweg untersagt. Mit seinem strengen Verbot hatte der spartanische Weise aber nur eine allgemeine griechische Überzeugung in ein Regelwerk gefasst. Banausia ist altgriechisch und heißt Handwerk, das handwerksmäßige, mechanische, geistlose, gemeine. Ein Handwerker war ein Banause, ganz in unserem heutigen Sinn. Ein Banausos ist eigentlich einer, etymologisch, der beim Ofen, beim Kamin arbeitet. Dann überhaupt einer, der ein Handwerk sitzend betreibt. Und sitzen macht dumm. So altgriechische Überzeugung. Nicht meine, man lese bei Xenophon. Denn gerade die sogenannten handwerklichen Fächer sind verrufen, sagt Sokrates, und werden verständlicherweise in den Städten sehr verachtet. Denn sie schädigen die Körper der Arbeiter und der Aufseher, weil sie zwingen zu sitzen und ohne Licht und Luft zu sein, einige sogar den ganzen Tag vor dem Feuer zuzubringen. Sind die Körper erst verweichlicht, dann werden auch die Seelen merklich schwächer. Auch lassen die sogenannten handwerklichen Fächer am wenigsten Zeit, sich noch um Freunde und Staat zu kümmern, sodass solche Leute zu schlecht zu sein scheinen, um Freunde zu haben und Verteidiger ihrer Vaterstadt zu sein. Und daher ist es in einigen Staaten, besonders aber in denen, die als kriegstüchtig gelten, keinem Bürger erlaubt, in einem handwerklichen Fach zu arbeiten. Auf dieser Grundlage überlebte der Parasit den Untergang Athens, den Aufstieg und Fall Alexanders, die Diadochenkämpfe, und gelangte wunderbar lebensfrisch in die frührömische Komödie von Plautus und dann Terenz. Allerdings muss man sagen, dass er zum Weltmann wurde. Er war ja zuerst Migrant, bei Plautus spricht er ja Griechisch. Er war ein Zugewanderter im römischen Weltreich. Er war noch kein Bürger. Er war jemand, der sich sozusagen erstmal in diese römische Sklavenhaltergesellschaft einleben musste. und fasste dort aber dann sehr geschwind Fuß und ist ja dann bei Terenz, also in diesen großen römischen Komödien, also von einer ungeheuren Lebensfrische und Lebenskraft. Er ist übrigens da nicht unbedingt eine negative Figur. Bei Terenz bügelt er oft Sachen aus, die der Wirt nicht schafft, vermittelt Liebespaare, die sonst nicht zueinander kämen. Er bringt so Probleme in Ordnung, ist so eine Art ehrlicher, sehr weltmännischer Makler. Aber es ist hier natürlich nicht der Platz, diese ganzen Feinheiten zu schildern. Also, er hat ja schließlich auch dann den Untergang der Römischen Republik überlebt. Cäsars Triumph hatte keinen Einfluss auf das Schicksal des Parasiten. Nein, im Kaiserreich, im Römischen Kaiserreich, gab es dann so berühmte Parasiten, dass ihnen sogar Denkmäler gebaut wurden. Es gibt Denkmäler, also existieren in Stein gemeißelt Denkmäler für berühmte Parasiten. Und so wird in dem Ganzen, es gab eine berühmte Vereinigung von Parasiten im Römischen Kaiserreich, die Parasiten Apolls. Es waren zum Teil Schauspieler, aber man muss auch sehen, dass natürlich im Leben am römischen Hof Schauspiel und Wirklichkeit schon relativ ineinander flossen. Dass also ein Parasit, der auf der Bühne bei Heliogabal einen Parasiten dargestellt hat, dann auch der Parasit am Hof war. Und so ist es ja dann ganz bis in die Schlusszeit geblieben. Heliogabal, der schreckliche Heliogabal, ja, er hat dann seine Parasiten gequält. Er soll jetzt seine Parasiten unter Veilchen erstickt haben. Er hat Blumen über sie geschüttet, bis sie erstickten. Oder er hat ihnen wunderbare Speisen aus Glas oder gemalte Speisen, perfekt gemalte Speisen vorgesetzt. Und angesichts dieser gemalten Speisen sind sie dann verhungert, die Armen. Mit dem Römischen Kaiserreich allerdings verschwanden sie. Sie verschwanden natürlich mit der Sklavenhaltergesellschaft. Sie verschwanden aber auch mit dem Theater überhaupt, weil man vergaß ja nach dem Ende der Antike über Jahrhunderte hinweg, was ein Schauspiel, was ein Theaterstück überhaupt ist. Man hat ja die Terenzstücke, Plautusstücke, waren ja noch irgendwie, wurden aufgehoben, wurden zum Teil auch noch gelesen in den Klöstern, soweit sich Terenz eher, Plautus ist ja etwas anzüglich. Aber Terenz wurde gelesen, aber man hatte jede Vorstellung verloren, dass man das auf die Bühne bringt, dass das Leute sind, die das spielen, die das aufführen, dass das ein Dialog ist, dass da jemand einen Schauspieler macht, war vergessen worden. Und so war natürlich auch der Parasit sozusagen eingeschlossen in diese Zeitmaschine, in diese Zeitkapsel Theater. Da war er mit der ganzen Antike sozusagen unter der Erde, bis dann eben in der Renaissance angefangen wurde zu graben und man dann in diesen nächtlichen Ausgrabungen diese fantastischen Skulpturen fand in der Villa Borghese, wo die antike Welt wiederentdeckt wurde. Und was passiert? Man entdeckt die alten Theaterstücke wieder, die Tatsache, dass man diese Theaterstücke auch aufführen konnte. Und man entdeckte in diesen Theaterstücken den Parasiten wieder. Die Gestalt lebte, sie war willkommen, man lachte auch über ihn. Einer der ersten Bearbeiter der Parasitenfigur Ariost, der antike, man würde sagen heute antike Komödien irgendwie auf die seine damalige Zeit anpasste, ja, also in sein zeitgenössisches Florenz versetzte, da hat er auch modernere Parasiten kreiert. Diese Parasiten waren alle etwas sonderbar und hatten eine etwas gespenstische Unwirklichkeit. Man musste schon über sie lachen, aber sie hatten doch etwas, ja, wie so Wiedergänger oder wie so ein bisschen vampiristisch waren die fast irgendwie. Sie waren etwas sonderbar, hatten eine gespenstische Lebenskraft und hatten es schwer, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Es hatte nämlich eine neue Moral, eine neue Arbeitsmoral, die Macht angetreten. Die christliche Arbeitsmoral, genauer gesagt die protestantische. Weil die christliche Arbeitsmoral hatte es ja am Anfang auch nicht so unbedingt mit der Arbeit. Sie kennen ja diese Stelle, Christus sprach, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machest, so lade nicht deine Freunde, deine Brüder, noch deine Bekannten, die da reich sind, ein, auf dass sie dich nicht etwa wiederladen und dir vergolden werde, sondern wenn du ein Mahl machest, so lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und Blinden. Die Arbeit war kein christlicher Wert. Warum? Weil man ja bis ins Jahr 100 oder 120 immer daran geglaubt hat, dass das Königreich Gottes anbricht. Da war gar keine Zeit mehr. Da ging es nicht mehr um Arbeit, sondern es ging darum, sich auf dieses Gottesreich vorzubereiten. Aber um 120 wurde die Sache ja dann etwas, ließ es sich doch fühlbar auf sich warten, dieses Reich Gottes. Und da schrieb dann Paulus im zweiten Brief an die Thessalonicher ein Wort, das Luther dann ausgegraben hat und das eine ungeheure Karriere bis zu unseren Tagen angetreten hat. In diesem Sendschreiben an die Thessalonicher riet Paulus den Christen von Thessaloniki zur Geduld, bekräftigte die Hoffnung auf das Reich Gottes, versprach den Ungläubigen ewige Pein und konzentrierte sich dann auf ein praktisches Problem der Gemeinde, nämlich diese ewigen Prediger, die da ankamen und sich dadurch füttern ließen, indem sie das Reich Gottes verkündeten. Und, schreibt Paulus, da wir bei euch waren, geboten wir euch solches, dass so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Es war ein Wort, das auf taube Ohren traf. Also das christliche Arbeitsideal hat doch ziemlich lange gebraucht, den Umweg über die Klöster genommen. Es war eben auch das Ideal der Armut. Es war nicht das Ideal irgendwie der Arbeit zunächst, sondern der Arme geht in das Himmelreich ein, der Reiche nicht. Aber der arbeitet, davon war jetzt nicht unbedingt so groß die Rede. Erst ora et labora, arbeite und bete, erst über das mönchische Ideal kam es überhaupt zu einer christlichen Arbeitsmoral, aber erst mit Luther hat diese christliche Arbeitsmoral dann wirklich Gestalt angenommen. Er hat den Thessalonicher Brief eben hergenommen, um gegen die römische katholische Kirche vorzugehen, gegen das Mönchsunwesen, die Bettelorden und so weiter. Ein fundamentalistischer Ton kam nun ins Spiel. Ein tödlicher Ernst. In dieser christlichen Gemeinschaft war für denjenigen, der sein Brot nicht im Schweiße seines Angesichts verdienen wollte oder konnte, kein Plätzchen, weder am untersten Ende der Tafel noch weiter oben. Der Parasit war nun nichts Lustiges mehr. Kein Sklavenhalter ohne Sklaven, keine Ausnahme, über die man sich ausschütten konnte vor Lachen, sondern etwas Böses, etwas Teuflisches fast, etwas halb oder Untermenschliches, etwas Antichristliches, etwas Unnatürliches. Es begann das Drama der Tierwerdung. Es hat ja niemand bisher untersucht. Ich bin der Erste. Es hat mich viel Arbeit gekostet. Das zum Thema des Abends. Er wurde zuerst zur Pflanze, zur Mistel, zum Hexenbesen. 1646 bei Thomas Brown, der eben das erste Mal diese seltsame Definition ins Spiel brachte, dass die Mistel auf Kosten des Baumes, das werden wir ja noch öfter hören, dieses auf Kosten des Baumes lebe. Dann hat es sehr lange gebraucht, bis das erste Tier, ich möchte es kaum sagen, bei Linné, ein Eingeweidewurm. Plötzlich waren wir ein Eingeweidewurm. Eine Anomalie anfänglich, weil weder konnte man sich das Existenzwesen der Mistel erklären, noch wusste man, wo die Eingeweidewürmer herkamen. Es war zunächst mal nur dieses Teuflische, wo man nicht weiß, wo es herkam. Ja? Diese sonderbare Gattung, die nicht in das Schema passte. Das war eigentlich der Ausgangspunkt und dann war zunächst mal auch Schluss. Dann war es der Spulwurm, waren wir Spulwürmer. Dann waren wir Orbanken. Das sind kleine Pflanzen, das ist allerdings schon 1720, die ihre Wurzeln an die Wurzeln anderer Pflanzen anschließen und kein Chlorophyll haben. Also sie bauen die Stärke nicht selbstständig auf, sondern entziehen die Stärke anderen Pflanzen. Wobei man sich natürlich fragen kann, was an der Hundswurz amoralisch ist. Es ist eben ein Naturphänomen. Gut. Und dann erfolgte eine Explosion des Begriffs in den Naturwissenschaften. Und zwar später, als man heute glaubt. Der Floh wurde erst unter Napoleon zum Parasiten. Man hätte doch heute, wenn man heute jemanden fragt, ist ein Parasit, ist ein Floh. Der Floh, die Wanze, ist ein Parasit. Nein, noch nicht so lange wie wir Parasiten. Nein, nein. Und dann von 1850 bis 1950 das heute proklamierte, aber in meinen Augen schon stattgefunden habende Jahrhundert des Parasiten. Natürlich ungeheuer beschleunigt durch die Entdeckung der Mikroorganismen. Definitionsgemäß sind ja die Viren, die Bazillen, die ganzen Mikroorganismen, die man plötzlich unter dem Mikroskop sah, die 3 Pfund haben wir ja. Wir bestehen ja zu 3 Pfund aus Mikroorganismen. Ja? Ohne die könnten wir gar nicht leben. Alles Parasiten. Es war ja auch die Zeit, das war ja auch die Fundgrube von Freud. Ja? Also der Hygienewahn. Der Wahnsinn, alles, wir sind umgeben von unsichtbaren Mitessern. Also der Parasit hat eine ungeheure Karriere erlebt. Im 19. Jahrhundert kann man sagen, also mit der Entdeckung dann der Malaria und so weiter, der ganzen, das Besondere an den Parasiten ist ja auch, dass sie einen Generationenwechsel durchmachen. Das heißt, verändern völlig ihre Gestalt. Also sie sind ein Wurm, dann sind sie ein gelber Wurm, dann in der nächsten Generation nicht wiederzuerkennen. Sie sind überhaupt als einzelnes Tier über diese verschiedenen Erscheinungsformen hinweg nur zu fassen, wenn man sie wirklich unglaublich studiert, wenn man da also, das ist ganz schwer, es gibt ja viele Parasiten, die heute noch nicht erkannt sind. Na gut, aber der klassische Wir, ich spreche jetzt mal wieder von uns, also der klassische Parasit, an dem ich mich auch zu orientieren versuche, weil wir ja sonst auch in den Urwald kommen, ja? Wir spielten eine immer geringere Rolle. Der menschliche Parasit wurde mehr oder weniger vergessen. Er führte eine sonderbare Randexistenz in irgendwelchen Komödien, bei denen sich die Leute auch inzwischen kräftig langweilten. Schiller hat ja einen Parasiten geschrieben dann. Aber das war eben dann schon Anfang des 19. Jahrhunderts, wo dieser Begriff eben zurückkehrte und wo uns das zweite Drama, das noch schrecklichere Drama von uns Parasiten begann, nämlich das Drama der Rückverwandlung in den Menschen. Weil wir verwandelten uns jetzt in Menschen zurück, aber wir sahen ganz sonderbar aus. Wir hatten so Klammern und waren also praktisch waren halbe Tiere, halbe Flöhe, halbe Wanzen, halbe Maden, halbe. Wir wurden nicht richtig, man hat uns ganz sonderbar. Und der erste war nicht umsonst ein protestantischer Theologe, Herder, bei dem diese Rückverwandlung, diese schauderhafte eingesetzt hat, zunächst auch in eine Pflanze, nicht unbedingt in ein Tier. Und dieser Herder, der schrieb doch in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, das ist also 1787, 1791 über die Hebräer. Kurz, es ist ein Volk, das in der Erziehung verdarb, weil es nie zur Reife einer politischen Kultur auf eigenem Boden, mithin auch nicht zum wahren Gefühl der Ehre und Freiheit gelangte. Das Volk Gottes, dem einst der Himmel selbst sein Vaterland schenkte, ist Jahrtausende her, ja fast seit seiner Entstehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen. Nun wurden bestimmte Menschen zu Hexenbesen und Eingeweidewürmern zu Flöhen und Ratten, Leberäkeln, Spülwürmern, Zecken und so weiter. Und ein ungeheures Gewimmel machte sich da nun breit. Sonderbarerweise wurden Arme ebenso wie Reiche zu Parasiten erklärt. Millionäre waren Parasiten, die Bettler waren Parasiten, die Ausbeuter waren Parasiten, Kapitalisten waren Blutsauger, wie auch ihr Gegenbild, die Bettler, die Vagabunden, die Arbeitslosen, das Proletariat, die Reichen und die armen Juden, alles Parasiten. Eine Parasitenexplosion. bei Hitler der verborgene Erreger, der jüdische Wurm. Nicht umsonst wurde er mit einem Ungeziefermittel letztlich bekämpft, nämlich mit Zyklon B. In der kommunistischen Ideologie etwas Ähnliches. Ich will es nicht gleichsetzen, aber der Arbeitsscheue, der Volksschädling, immerhin, das Gulag hat sich schon hauptsächlich auch über die Parasitengesetze gefüllt. Es gab ja in den sozialistischen Ländern ein Parasiten-UKAS. Nicht nur in der Sowjetunion, sondern in Rumänien, in anderen verschiedenen anderen Republiken auch, nämlich Parasitengesetze gegen gesellschaftsfeindliche, parasitäre Elemente. Da kam ein junger Jäger, simsalabim bam basaladu salabim, da kam ein junger Jägersmann, der schoss den armen Kuckuck, simsalabim bam basaladu salabim, der schoss den armen Kuckuck tot. Bei diesem Parasiten-UKAS ging es um Bettelei, Schwarzbrennerei, Landstreicherei, Vermietung von Datschen, private Nutzung von Automobilen, Unflätigkeiten, Spekulantentum, Handel mit Lorbeerblättern, um Arbeitsschwänzer, Faulenzer, habgierige Hooligans, Tunjenjatzen, Schwindler und Säufer. Am 4. Mai 1961 klagte die Staatsanwaltschaft von Leningrad das arbeitsscheue Element, den Parasiten Josef Brodsky, an. Erster Verhandlungstag, 18. Februar 1964, Gericht des Leningrader Bezirks, Fotanka 22, Saal des Bauarbeiterclubs. Richterin, welche Beschäftigung haben Sie? Brodsky: Ich schreibe Gedichte, übersetze, ich nehme an. Richterin: Nichts da, ich nehme an. Stehen Sie, wie sich's gehört, lehnen Sie nicht an die Wand, schauen Sie zum Gericht, antworten Sie dem Gericht, wie sich's gehört. Haben Sie eine ständige Arbeit? Brodsky: Ich dachte, das sei eine anständige Arbeit. Richterin: Antworten Sie exakt. Brodsky: Ich schrieb Gedichte, ich dachte, dass sie gedruckt werden, ich nehme an. Richterin: Und was ist überhaupt Ihr Fach? Brodsky: Lyriker, Lyrikübersetzer. Richterin: Und wer hat das anerkannt, dass Sie Dichter sind? Wer hat Sie unter die Dichter eingereiht? Brodsky: Niemand. Und wer hat mich ins Menschengeschlecht eingereiht? Richterin: Und Sie haben das gelernt? Brodsky: Was? Richterin: Das Dichtersein. Sie haben nicht versucht, eine Hochschule zu besuchen, wo man heranbildet, wo man lehrt. Brodsky: Ich habe nicht gedacht, dass das durch Heranbildung gemacht wird. Richterin: Und wodurch dann? Brodsky: Ich denke, dass von Gott. Deniso, Rohrleger von UNR20, muss ein Kombinat gewesen sein. Ich wollte seine Bücher kennenlernen. Ich ging in die Bibliothek. Es gibt von ihm keine Bücher. Ich fragte Bekannte, ob sie so einen kennen. Nein, sie kennen ihn nicht. Ich bin Arbeiter. Ich habe in meinem Leben nur zweimal den Arbeitsplatz gewechselt. Und Brodsky? Gut. Sorokin, Staatsanwalt. Unser großes Volk baut den Kommunismus. Im Sowjetmenschen entwickelt sich eine hervorragende Eigenschaft, die Freude an gesellschaftlich nützlicher Arbeit. Wer nichts arbeitet, soll auch nicht essen. Man muss ihn aus der Heldenstadt verbannen. In seinen Tagebüchern gibt es eine Aufzeichnung. Zitat: Ich denke schon lange daran, über die rote Grenze zu gehen. In meinem rothaarigen Kopf reifen konstruktive Gedanken. Das Urteil: 5 Jahre Zwangsarbeit auf einer staatlichen Farm im Gebiet von Archangelsk. Und als ein Jahr vergangen, simsalabim bam basaladu salabim, und als ein Jahr vergangen war, da war der Kuckuck wieder, simsalabim bam basaladu salabim. Da war der Kuckuck wieder. da. Wir nähern uns langsam der Jetztzeit. Sie merken es schon. Das Jahr 1980 war ein echtes Parasitenjahr. Wir krochen aus allen Löchern. Die von der digitalen Revolution ausgelöste Rationalisierungswelle erfasste alle Bereiche der Wirtschaft, zerschlug die großen staatlichen Monopole und hob in Europa die Arbeitslosigkeit auf ungeahnte Rekordhöhen. In der BRD wurde die Wende vorbereitet. Die SPD verlor die Kontrolle. Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff, FDP, nahm sich die britische Regierung zum Vorbild und schlug scharfe Kürzungen des Arbeitslosengeldes und anderer sozialer Leistungen vor. In einem typischen Zeitungskommentar hieß es unter der Überschrift »Parasiten im sozialen Netz«. Da gibt es die sogenannten Kindergeldarbeitslosen. Das sind Abiturienten oder andere Schulabgänger, die auf einen Studienplatz warten und es nicht nötig haben, in der Zwischenzeit zu arbeiten. Sie melden sich nur deshalb arbeitslos, damit ihre Kinder nicht auf das Kindergeld verzichten brauchen. Wir rieben uns die Augen. Oder da gibt es jene älteren Arbeitnehmer, die das 59. Lebensjahr erreicht haben. Der vorzeitig gekündigte Arbeitnehmer meldet sich arbeitslos und das Arbeitsamt tut so, als suche es für ihn eine neue Stelle. Wer es nur schlau genug anstellt, kann sich im engmaschigen Netz der Arbeitslosenunterstützung ein gemütliches Plätzchen einrichten. Er wird zum Schmarotzer. Ganz offensichtlich handelte es sich bei diesem 59-Jährigen um keine Figur aus der Komödie. Nach Adam Riese hatte er Stalingrad den U-Boot-Krieg oder die Ardennenschlacht als Soldat überstanden. Er war schon viel zu alt, um die Parasitik auch nur in Ansätzen noch zu erlernen. 35 Jahre Rentenmarkenkleben hatte seine Geschmacksnerven verdorben. Die eintönige Maloche hatte ihn nicht vorbereitet auf spritzige Gesellschaften. Sein Humor hatte gelitten. Ging es jetzt wieder los? Wurden jetzt Frührentner und Schulabgänger mit Läusen, Bandwürmern und Wanzen gleichgesetzt? Langsam hing es uns zu den Ohren heraus. Warum sollte ein Bandwurm objektiv betrachtet eigentlich nichtswürdig sein? Warum sollte er niederträchtiger sein als ein Känguru? Dass ein emsiger Biber und die fleißige Ameise moralisch höher stünden als die Zecke, wer wollte das ernsthaft behaupten? Dass der sogenannte Parasitismus im Tierreich eine vereinzelte Verirrung sei, ist inzwischen völlig widerlegt. 1810 waren 993 Parasitenarten bekannt. Nun wusste man, dass sich in allen Tierstämmen, abgesehen von den Schwämmen und Epithermen, Parasiten fanden. Allein bei den Arthropoden rechnet man 1974 mit 75.000 parasitären Arten und täglich werden neue entdeckt. Nur zum Vergleich, die Säugetiere und Vögel bringen es zusammen gerade einmal auf 12.700 Arten. Wer war hier dekadent? Was ist eigentlich an einem obligaten Zellparasiten, etwa an einem Grippevirus, entartet? Was ist an einer Nukleoproteineinheit, die ihre Wirtszelle mit einem genetischen Code umprogrammiert und so ihre millionenfache Vervielfältigung sichert, primitiv? Was heißt hier eigentlich immer auf Kosten anderer? Gibt es im Tierreich mein und dein? Was sind hier Soll und Haben? Führt der Blutegel ein Konto? Zieht der Löwe Bilanz? Ist der Floh amoralisch, weil er von keiner Pflanze zehrt? Die Schlange, die ihre Beute lebend hinabwirkt, der Löwe, der Panda, der mutige Bär, der hehre Aar, sie werden im Wappen geführt. Wer aber führt die Laus in der Fahne? Im Gegensatz zum Räuber zeichnet sich der tierische Parasit doch gerade dadurch aus, dass er seinem Wirt, von dem er lebt, mit Schonung begegnet. Wenn man den Parasiten moralisch bewerten, dann ist er seinem Wissen nach schlicht und einfach liberal. Greifen wir zum Lexikon der allgemeinen Zoologie, begründet von Kühn, ein über alle Zweifel erhabenes Standardwerk in der 19. Auflage. Zitat: Im Allgemeinen bringt der Räuber seine Beute um, während der Parasit seinen Wirt nur zur Gewinnung von Nahrung nutzt und zu diesem Zweck vorübergehend an oder in dessen Körper lebt. Für einen gut eingespielten Parasitismus muss die Devise gelten, leben und leben lassen. Warum also ist auf dem neuen Euro-Stück kein Floh? Wir wollen es mal bei dieser Frage belassen. Es hat sich inzwischen ja noch weiteres getan. Wie Sie alle wissen, ist das menschliche Genom entschlüsselt worden. da ist dann auch noch etwas ganz Eigenartiges passiert. Das ist ja noch nicht lange her. Das war am 12. Februar 2001. Wurde ja dann eine Pressekonferenz in Washington D.C. einberufen, zeitgleich London, Paris, Berlin, Tokio. Und da wurde enthüllt, dass von dem 1,8 Meter langen DNA-Strang in jeder Zelle des menschlichen Körpers keine 30 Zentimeter in Betrieb sind. Der Rest, so in die International Herald Tribune, besteht aus seltsamen lebensähnlichen Wesen, die sich wie Hausbesetzer in das Genom eingenistet haben. Unter ihnen sind mikroskopische Teile fremder DNA, die wie Parasiten von der menschlichen DNA leben, und noch kleinere Teile, die von diesen Parasiten schmarotzen. Und dann kann man ja ihn aufschlagen, den offiziellen Bericht des International Human Genome Sequencing Consortium. Und da finden Sie ihn zwischen herrlichen Diagrammen und den Lines und Signs, den Retrovirus-ähnlichen und den ehrwürdigen fossilen Elementen, den Genomic Parasite.